Das ungelöste Energieproblem ist die Wurzel allen Übels. Alles Übel auf der Welt rührt her von dem Mangel an freier, sofort zur Arbeit geeigneter Energie, die man nicht durch schwere Mühen erlangen muss. Das Licht ist eine solche Energie, die man nicht mit den Händen aus der Erde auszugraben braucht.
Ну да, он наш современник. Платонов, конечно, наш современник. А что его идеи помогут и в будущем, это бесспорно.
Er ist unser Zeitgenosse. Platonow ist natürlich unser Zeitgenosse. Und dass seine Ideen auch in der Zukunft helfen, das ist unbestritten.
Selbst die Energie des gespaltenen Atoms ist nichts im Vergleich zur Energie des Ozeans aus Licht. Andrei Platonow, 1921.
Ein ökologischer Prophet, der Schriftsteller Andrei Platonow. Eine Sendung von Michael Leetz.
Andrei Platonow gilt heute als einer der wichtigsten russischen Autoren des 20. Jahrhunderts. Er war ein sowjetischer Schriftsteller, der sich dem in der Sowjetunion zur Norm erhobenen sozialistischen Realismus nie unterordnete, sondern künstlerisch eigenständige, neue Wege ging. Ein Sozialist, der aufrichtig an den Aufbau einer gerechteren Gesellschaft glaubte. Gerade deshalb erfasste er die Widersprüche des ersten sozialistischen Staates der Sowjetunion besonders tief. In seinem Roman »Die Baugrube« nahm er bereits 1930 den Zusammenbruch des sowjetischen Systems visionär vorweg. Doch dass Platonow auch ein ökologischer Prophet war, ist bis heute kaum bekannt. Bereits in den frühen 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts setzte er sich für die Nutzung erneuerbarer Energien ein, vor allem der Sonnenenergie. Platonow war davon überzeugt, dass die junge Sowjetunion eine Wirtschaft aufbauen sollte, die die natürlichen Ressourcen schont. Sein ökologisches Denken wurde durch den Beruf geprägt. Anfang der 20er Jahre organisierte er in Zentralrussland die Elektrifizierung der Landwirtschaft und kämpfte als Meliorator, das heißt als Bewässerungsingenieur, gegen die katastrophale Dürre an, die zum Hungertod von Millionen von Menschen führte. Er nannte dies Kampf gegen die Wüste. Die Wüste ist auch ein Grundthema seiner literarischen Arbeit, vor allem in der Novelle Jan von 1935. Darin erzählt Platonow von einem kleinen, fiktiven Nomadenvolk in der mittelasiatischen Wüste Karakum, das aus entlaufenen Sklaven aller Herrenländer besteht. Das Volk hat sich selbst den Namen Jan gegeben. In den Turksprachen ist Jan das Wort für Seele. Einst lebten die Jan in der Sarekamysch-Senke, einem lebensfeindlichen Ort in der Nähe des Aralsees. Nach einer alten persischen Legende gilt sie als die Hölle der Welt. In der Hoffnung auf ein besseres Leben verließ das Jan-Volk die Sarekamysch und irrt seitdem in der Wüste umher. Der junge Ökonom Nazar Chagatayev, der selbst dem Jan-Volk entstammt, wird von der Partei in die Wüste geschickt.
Fahr jetzt dorthin. Mach dieses verloren gegangene Volk ausfindig.
Ich fahre. Was soll ich dort machen? Den Sozialismus?
Was sonst? In der Hölle ist dein Volk schon gewesen. Nun soll es im Paradies leben.
Chagatayev findet sein Volk im Zustand vollkommener Agonie. Es droht zu verhungern. Auf wunderbare Weise rettet er die Jan vor dem Untergang. Anschaulich und glaubhaft schildert Platonow, wie dem Jan-Volk das Überleben in der Wüste gelingt. Der Berliner Dramatiker Lothar Trolle hat nach der Novelle ein Theaterstück geschrieben.
Also für mich spielt das heute, nicht in 30er Jahren, überhaupt ja nicht. Ist auch ganz leicht, das Heutige zu transportieren, da muss man ja anders um. Das ist ein heutiger Stoff.
Die Aktualität von Jan zeigt sich in den ökologischen Gedanken. Dieser Aspekt der Novelle wird aber erst dann sichtbar, wenn man Platonows Engagement für erneuerbare Energien kennt. Alles begann in Woronesch, der Geburtsstadt von Andrei Platonow. Woronesch liegt 500 Kilometer südöstlich von Moskau in einer Region, in der bewaldete Landstriche in die südrussischen Steppen übergehen. Woronesch ist die Hauptstadt des Schwarzerdegebietes, eigentlich eine der fruchtbarsten Regionen Russlands. Doch im 18. Jahrhundert ließ Peter der Große hier ganze Wälder abschlagen, um Holz für den Schiffsbau zu gewinnen und die russische Kriegsflotte zu begründen. Seither litt das Gebiet unter Trockenheit und Versteppung. Bis in die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts kam es in heißen Sommern immer wieder zu verheerenden Dürrekatastrophen. Heute ist Woronesch eine große Industriestadt mit über 1 Million Einwohnern. An der Hauptverkehrsstraße, dem Prospekt der Revolution, steht seit einigen Jahren ein Denkmal des Schriftstellers. Über Jahrzehnte war sein Werk in der Sowjetunion tabuisiert. Platonow war in Ungnade gefallen, weil er in seinen literarischen Texten heftige Kritik an der gewaltsamen Industrialisierung unter Stalin übte. Erst nach dem Tod des Diktators konnten seine Bücher wieder erscheinen, oftmals mit Streichungen der Zensur. Sein Gesamtwerk wird erst seit Ende der 1980er Jahre erschlossen, als sich durch Glasnost und Perestroika die sowjetischen Archive öffneten. Seit 2011 erinnert im Literaturmuseum der Stadt eine Ausstellung an den Schriftsteller. Museumsmitarbeiterin Olga Dvojatkina führt durch den Ausstellungsraum. Andrei Platonow, der eigentlich Andrei Klimentow heißt, wird 1899 als Kind armer Leute in einer Arbeitervorstadt von Woronesch geboren. Mit 12 beginnt er, erste Gedichte zu schreiben. Und er begeistert sich für Technik, angeregt durch seinen Vater, der als Schlosser in den Eisenbahnwerkstätten von Woronesch arbeitet und mehrere Erfindungen konstruiert. Nach dem Vornamen des Vaters Platon wählt er später den Namen Platonow als Schriftstellerpseudonym. Als 18-Jähriger begrüßt Andrei begeistert die Oktoberrevolution. Sie ermöglicht dem Arbeitersohn eine höhere Bildung. Er studiert an der Universität von Woronesch Philologie und Geschichte, wechselt dann an die Polytechnische Hochschule der Eisenbahner und lässt sich dort zum Elektrotechniker ausbilden. Gleichzeitig macht er sich in der Landwirtschaft kundig und arbeitet literarisch-journalistisch. Im Sommer 1921 herrscht in Russland erneut eine große Trockenheit. Es kommt zu einer der größten Hungerkatastrophen der Sowjetzeit. Nach Krieg und Revolution sind die Ressourcen des Landes erschöpft. An die 20 Millionen Menschen sind vom Hungertod bedroht. Diese Erfahrung prägt sich Andrei Platonow tief ein. In einem Lebenslauf aus dem Jahre 1924 schreibt er:
Die Dürre des Jahres 1921 hinterließ in mir einen überaus starken Eindruck. Und da ich Techniker bin, konnte ich mich nicht mehr mit einer rein betrachtenden Tätigkeit der Literatur beschäftigen.
Als überzeugter, parteiloser Kommunist übernimmt Platonow in Woronesch zentrale Positionen. 1921 wird er Vorsitzender der Außerordentlichen Kommission für den Kampf gegen die Dürre. Ab 1922 ist er leitender Bewässerungsingenieur und organisiert die Elektrifizierung der Landwirtschaft in seinem Gouvernement.
Platonow hat die Bevölkerung vor Ort mit einbezogen. Es wurden über 240 meliorative Genossenschaften gegründet. Sie bekamen Geld zugeteilt, um ihnen in dieser Hungerzeit zu helfen. Platonow hat die Menschen sozusagen vor dem Hungertod gerettet. Der Enthusiasmus war so groß, dass die Menschen, wie er nach Moskau schrieb, sogar unentgeltlich arbeiten wollten, denn sie wussten, dass sie das alles für sich selbst tun.
Museumsführerin Olga Dvojatkina steht vor einer Karte des Woronescher Gouvernements, das mit einer Fläche von über 52.000 Quadratkilometern etwas größer ist als Niedersachsen. Mit einem Zeigestock deutet sie auf die Orte, an denen Platonow aktiv war.
Praktisch im ganzen Gebiet hat er gearbeitet. Im Ostrogorsker Bezirk hat er die bewässerungstechnischen Arbeiten durchgeführt. Im Nowousmansker Bezirk befand sich die Siedlung Rogatschowka, in der das bekannte Kraftwerk gebaut wurde, das dann niedergebrannt wurde von den Kulaken, wie in Russland die besitzenden Bauern genannt wurden. Darüber hat er zwei Erzählungen geschrieben, über Iljitschs gelöschte Lampe und die Heimat der Elektrizität.
Nachts probierten wir heimlich das Kraftwerk aus. Wir schlossen alles an den Motor an, den Dynamo, die Mühle und die Schälmaschine. Der Motor lief gleichmäßig und ohne Anstrengung. Die Straße erstrahlte hell. Vom Dach des Hauses der Kreditgesellschaft glänzte der Stern im Schein der verschiedenfarbigen Laternen 10 Werst weit in die Steppe hinaus. In 100 Karten flammte ebenfalls Licht auf. Die Männer erwachten verwirrt, die Kinder begannen zu weinen, die Frauen packten sie warm ein und trugen sie auf die Straße. Doch in dieser Herbstnacht brannte auch auf der Straße das elektrische Licht. Andrei Platonow, über Iljitschs gelöschte Lampe, 1927.
Практически вся область была им изъездена на его машине Ford.
Das ganze Gebiet hat Platonow durchfahren mit seinem Auto der Marke Ford.
In seinem alten, klapprigen Ford lernte ihn auch der Literaturwissenschaftler Viktor Schklowski kennen. Er war als Korrespondent von Moskau nach Woronesch gereist und hielt die Begegnung in einer Reportage fest.
Genosse Platonow ist sehr beschäftigt. Die Wüste greift an. Er fährt in einer wackeren Klapperkiste, genannt Automobil. Die Steppen sind weit. Es gibt Orte, wo es auf 40 Werst kein Wasser gibt. Die Wüste kriecht hierher durch die Schluchten. Die Flüsse wachsen zu, trocknen aus, versiegen vollständig. Wenn man quer durch die Schluchten Dämme baut, kann man in ihnen das Wasser halten. In den letzten 2 Jahren hat man hier so viel Erde ausgegraben, dass sie einem Viertel des Berges Ararat entspricht. Platonow ist Meliorator. Er ist Arbeiter, 26 Jahre alt, blondhaarig.
In unzähligen Artikeln für die lokale Presse propagiert Platonow selbst den Kampf gegen die Dürre. 1924 erscheint der Artikel »Der Mensch und die Wüste«. Unter Wüste versteht Platonow hier zunächst nicht die natürlichen Wüsten, sondern vom Menschen verwüstete Landschaften. Wüsten, schreibt er, seien das Grab einst blühender Kulturen, die untergingen, weil sie durch unvernünftiges Wirtschaften ihre Lebensgrundlagen vernichteten. Durch sein unüberlegtes Eingreifen in die Natur habe der Mensch den Wasserkreislauf zerstört.
Der Mensch ist ein Räuber und Zerstörer der Natur. Auf unserem Weg zum Kommunismus müssen wir die Natur nicht nur größtmöglich nutzen, sondern sie auch bewahren und von den Folgen unseres Wirtschaftens heilen. Die Reparatur und Regenerierung der Natur wird erzielt durch die Melioration, das heißt die grundlegende Verbesserung des Bodens. Wir müssen vorwärts denken und unsere Arbeit nicht auf Tage, sondern auf Jahre und Jahrhunderte hinaus planen. Nach uns sollen wir keine Wüsten zurücklassen und unsere Nachfahren Flucht, Tod und Krieg aussetzen. Wir sollen die Wüste in grünes Land verwandeln.
Er versuchte, viele seiner Projekte selbst zu verwirklichen. Zum Beispiel die Bewässerungssysteme, die er erdacht hatte, die auch in seinen künstlerischen Texten dargestellt sind, die hat Platonow selbst erprobt.
Tamara Nikonova, Platonow-Forscherin an der Universität Woronesch. Bewässerungstechnische Maßnahmen, meinte Platonow, sei nur ein erster Schritt im Kampf gegen die Wüste. Langfristig käme es darauf an, den Raubbau des Menschen an der Natur grundsätzlich zu beenden. Dazu müsse man sich von fossilen Brennstoffen verabschieden und Energie aus Naturkräften gewinnen, die sich, anders als Kohle und Erdöl, niemals erschöpfen. Die Basis der Wirtschaft müsse in Zukunft die Sonnenenergie sein.
Denn das Licht soll die Grundlage der sozialistischen Wirtschaft sein. Oder es gibt niemals Sozialismus, sondern eine ewige Übergangsepoche. Der Sozialismus kommt nicht früher, sondern etwas später als die Einspeisung des Lichts als Motor in die Wirtschaft. Und nur dann erwächst aus der Lichtwirtschaft die sozialistische Gesellschaft, der neue Mensch.
Schrieb Platonow bereits 1922 in seinem Artikel »Licht und Sozialismus«. Im Pathos der Zeit und mit noch ungebrochener Hoffnung auf eine andere Gesellschaft. Es ist nicht bekannt, ob er konkrete Versuche zur Nutzung der Sonnenenergie unternommen hat. Umso intensiver beschäftigt er sich in seinen literarischen Texten mit dieser Idee. Kinder der Sonne. Das Unmögliche. Der Ätherstrom. So lauten die Titel einiger fantastischer Erzählungen, die Platonow parallel zu seiner Arbeit als Leiter der Elektrifizierung schrieb. In ihrem Zentrum stehen Erfinder, die an der Entwicklung der Solarzelle arbeiten. Bei Platonow photoelektromagnetischer Resonanztransformator genannt. Vogulov aus der Erzählung Satan des Gedankens ist einer von ihnen.
Vogulov kühlte einfach die aus dem Raum ankommenden Lichtstrahlen ab, bremste sie durch das Infrafeld und erhielt Wellen mit der benötigten Länge und Wechselfrequenz. Unmerklich und unerwartet für ihn selbst löste er die größte Energiefrage der Menschheit in ihrer gesamten Geschichte. Wie mit geringstem Aufwand an lebendiger Kraft die größte Menge für zur Arbeit geeignete Energie gewonnen werden kann.
1926 kommt es zu einer schicksalhaften Wende in Platonows Leben. In einem Artikel mit dem skeptischen Titel »Besiegen wir die Dürre« berichtet er, dass viele bewässerungstechnische Bauten dem jährlichen Frühjahrshochwasser nicht standgehalten haben und bereits wieder zerstört sind. Doch nicht nur das Hochwasser sei die Ursache der Zerstörung, der eigentliche Grund, so Platonow, sei bei den Behörden zu finden.
Der Bürokratismus hat die Bauarbeiten erstickt.
Die Bürokratie der örtlichen Landwirtschaftsbehörden habe jede basisdemokratische Initiative bei den Arbeiten verhindert. Statt die Notwendigkeiten vor Ort zu beachten, hätten die Behörden versucht, unrealistische Anweisungen von oben durchzusetzen. In der Hoffnung, von der Hauptstadt aus mehr bewirken zu können, geht Platonow nach Moskau. Hier soll er seine leitende Arbeit als Meliorator auf gesamtsowjetischer Ebene fortsetzen. In diese Führungsposition war er vom Gewerkschaftskongress gewählt worden. Doch die Gewerkschaftsleitung in Moskau setzt sich über die demokratische Wahl hinweg und tauscht Platonow nach nur 4 Wochen im Amt gegen einen von oben ernannten Kandidaten aus. Im Juli 1926 schreibt Platonow dem Literaturkritiker Alexander Waronski von seiner verzweifelten Lage.
Jetzt hat es mich aufgrund des Zusammenspiels mehrerer verhängnisvoller Umstände nach Moskau verschlagen und ich bin arbeitslos. Zum Teil ist daran mein Hang zum Nachdenken und zur Schriftstellerei schuld. Und so irre ich umher und weiß nicht, was ich tun soll, obwohl ich doch einiges zu tun vermag. Ich errichtete 800 Dämme, 3 Kraftwerke und vollbrachte noch viele Arbeiten zur Be- und Entwässerung.
Bald erhält Platonow eine neue Anstellung. Das Landwirtschaftsministerium schickt ihn in die entlegene Provinzstadt Tambow, wo er die bewässerungstechnischen Arbeiten leiten soll. Doch vom ersten Tag an wird er von der dortigen Bürokratie sabotiert. Platonow reicht seine Entlassung ein und kehrt im Frühjahr 1927 nach Moskau zurück. Er ist als Bewässerungstechniker gescheitert. Nicht, weil seine Pläne nicht durchführbar gewesen wären, sondern weil die bürokratischen Strukturen des sowjetischen Staates immer stärker wurden und ihm unüberwindliche Hindernisse in den Weg gelegt hatten. Noch im selben Jahr erlebt Platonow seinen Durchbruch als Schriftsteller, als in Moskau sein Erzählungsband »Die Epiphaner Schleusen« erscheint. Darin übt er erstaunlich offen radikale Kritik an der sowjetischen Bürokratie. Er charakterisiert sie als neue herrschende Klasse. Heftige Reaktionen lassen nicht lange auf sich warten. Man wirft ihm vor, ein Klassenfeind zu sein. Schon bald wird er den Zorn von Stalin persönlich auf sich ziehen. Doch unbemerkt von der Nomenklatura veröffentlicht er 1930 zunächst noch die Reportage »Der erste Iwan« über das technische Schöpfertum der arbeitenden Menschen. Isaac Newton, so nennt Platonow das Landwirtschaftskollektiv in der südrussischen Steppe, das er in seiner fiktiven Reportage besucht. Hier wird Wüste in fruchtbares Land verwandelt. Der Mechaniker Pervo Ivanov und der Elektrotechniker Guli leiten die Arbeiten an. Die beiden treibt jedoch eine große Sorge um. Sie befürchten, dass der Menschheit, wenn sie so weiterwirtschaftet wie bisher, eine Katastrophe bevorsteht.
Die Materie der Erde wird ununterbrochen vergeudet und enden wird das mit einer großen Not. Und dass das niemandem leid tut. Wo ist die Wissenschaft der Sparsamkeit im Sinne der Existenz der künftigen Menschen? Es gibt sie nicht und sie ist nicht in Sicht. In nachdenklicher Trauer ließ Pervo Ivanov den Kopf hängen und ebenso tat es Guli. Deshalb denken Pervo Ivanov, Guli und das ganze Kollektiv des Newtons jetzt vor allem über den Aufbau einer neuen Wirtschaft nach, in der Energie und Wärme aus fallenden Wassern und wehenden Winden gewonnen werden. Das heißt, mittels solcher Naturkräfte, durch deren Nutzung die Materie, das Kapital der Natur, nicht im geringsten vernichtet wird. Am Ende der Zeit sollen die Menschen keine Not leiden. Sie sollen dann durch unseren behütenden Verstand unter ihren Füßen einen unversehrten Erdball haben. Und das ganze prachtvolle Leben der Menschheit möge auf Kosten der Sonne stattfinden.
In Der erste Iwan stilisiert Platonow eine Idylle, die den Gegensatz zwischen seinem Ideal und der Wirklichkeit besonders deutlich zeigt. Denn die forcierte Industrialisierung der Sowjetunion Anfang der 1930er Jahre war Lichtjahre entfernt von der Idee einer ökologischen Wirtschaft und der Nutzung der Sonnenenergie. 1931 gerät Platonow auch als Schriftsteller ins Aus, als er in einer Erzählung sarkastisch mit der gewaltsamen Kollektivierung in der Landwirtschaft abrechnet. Sofort landet der Text auf Stalins Schreibtisch. Auf Befehl des Generalsekretärs wird Platonow aus dem literarischen Leben verbannt. Er wird zur Persona non grata erklärt. Seine Werke dürfen nicht mehr erscheinen. Erst 3 Jahre später ändert sich seine Situation wieder. Platonow bekommt die Möglichkeit, mit einer Gruppe Schriftsteller in die mittelasiatische Sowjetrepublik Turkmenistan zu fahren. Diese Reise soll zu einem entscheidenden Impuls für sein ökologisches Denken werden. Erstmals begegnet Platonow einer wirklichen Wüste.
Die Wüste unter den Sternen hinterließ in mir einen überwältigenden Eindruck. Ich hätte die Wüste niemals verstanden, wenn ich sie nicht gesehen hätte.
Waren Wüsten für Platonow früher das Grab unvernünftig wirtschaftender Kulturen, so erblickte er in ihnen nun auch den Ort, an dem eine neue Kultur entsteht. Dies zeigt sich in seiner Novelle Jan, die er 1935 als Resultat der Reise nach Turkmenistan verfasst. Aljek Aljenikow:
В его эволюции образ пустыни менялся. И то, что казалось,
Платоновs Bild von der Wüste verändert sich. Das, was als eine Grenze zwischen den Welten erschien, wird in seiner Novelle Jan zum Handlungsort für ein philosophisches Gleichnis. Kann das in der Wüste sterbende Volk, wo es scheinbar keine Mittel mehr zum Überleben gibt, einen Weg zur Wiederauferstehung finden? Die Wüste verwandelt sich dort zweifellos aus einer Stätte des Untergangs in einen Ort der geistigen Wiedergeburt.
Jan ist eng verbunden mit einem Text, an dem Platonow zur selben Zeit wie an der Novelle schreibt. Es ist sein nur wenige Seiten umfassender Essay über die erste sozialistische Tragödie, der erstmals 1991 erscheint, 4 Jahrzehnte nach dem Tod des Autors. Darin stellt Platonow zunächst fest, dass der Mensch bislang nicht die technischen Möglichkeiten besessen habe, die Natur bis in ihre tiefsten Tiefen auszubeuten. Nun aber sei der Zeitpunkt gekommen, wo der Mensch mit seiner Technik ins Innere der Welt einzudringen vermag, ohne allerdings die seelische Reife zu besitzen, mit der Natur verantwortungsvoll umzugehen.
Doch der Mensch ändert sich langsamer, als er die Welt verändert. Genau darin besteht das Zentrum der Tragödie. Die Schriftsteller müssen vor der Gefahr warnen, dass die Technik die menschliche Seele überholt.
Diese Aussage machte eine Veröffentlichung des Textes zu Platonows Lebzeiten absolut unmöglich. Denn sie richtete sich explizit gegen die Umgestaltung der Welt durch die Technik, wie sie von Stalin propagiert wurde. Die erste sozialistische Tragödie besteht für Platonow in dem tragischen Konflikt zwischen Technik und Natur. Eine ökologische Katastrophe sei nur dann abwendbar, wenn der Mensch ein neues Bewusstsein erlange. Stalin-kritisch, aber nach wie vor vom Sozialismus überzeugt, schreibt Platonow:
Den Sozialismus kann man deuten als die Tragödie der angespannten Seele, die ihre eigene Verkrüppelung überwindet, damit die entfernteste Zukunft vor einer Katastrophe geschützt ist.
Jan, die Seele. Nicht zufällig heißt die Novelle so. Als jener Ort, an dem das Dschan-Volk eine neue Seele erlangt, erweist sich paradoxerweise einer der lebensfeindlichsten Orte der Wüste. Die Sarakamysch-Senke, die Hölle der Welt, aus der das Volk einst geflohen ist. Nachdem der Ökonom Nazar Chagatayev sein Volk vor dem Hungertod gerettet hat, kehrt es in seine alte Heimat zurück. Die Wüste symbolisiert in Dschan sowohl vom Menschen verursachte ökologische Katastrophen, vergangene und künftige, als auch die Kraft des Menschen, diese Katastrophen zu überwinden. Das Dschan-Volk ist die Wüste. Es ist so ausgezehrt wie diese. Und gleichzeitig versammelt sich in ihm alle Kraft zum Überleben. Der Berliner Dramatiker Lothar Trolle.
Was man von denen vielleicht lernen kann, dass man sich der Natur hingibt und sich von denen das Leben vorschreiben lässt. Nicht der Natur das Leben vorzuschreiben. Das fand ich so interessant an dem Stoff. Dass die Möglichkeit gezeigt wird, dass das möglich ist. Ja.
Auch hier, in der ärmlichen Natur der Sarakamysch, gab es etwas Wichtiges für ein ganzes menschliches Leben. Unmöglich, dass alle Tiere und Pflanzen armselig und traurig waren. Denn auch in den Augen der Schildkröte war Nachdenklichkeit. Auch im Dornbusch Duft. Das machte die große innere Würde ihres Seins aus, die keiner Ergänzung durch die Seele des Menschen bedurfte. Vielleicht benötigen sie ein wenig Hilfe, aber Überlegenheit, Herablassung oder Mitleid brauchen sie nicht.
Platonow lässt das Dschan-Volk die ersten Keime künftiger Menschen in sich tragen, denen es gelingt, im Einklang mit der Natur zu leben und die Sonnenenergie zu nutzen. Kein einziges Stück Wüste wird in dieser Novelle in blühendes Land verwandelt, keine einzige Solarzelle in Betrieb genommen. Es bleibt bei der Utopie. Aber Platonow stellt sie als Vorgefühl ihrer künftigen Verwirklichung dar. Und so bricht in der Sarakamysch, der Hölle der Welt, das Reich des Lichts an. Und die Sonne scheint der Menschheit bereits als Energiequelle zu dienen.
Die kleine Sonne bestrahlte die ganze große Erde. Und das Licht reichte vollkommen.